Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Hallo und herzlich willkommen zu Fabulari. Mein Name ist Theresa Hiergeist und ich habe heute hier zu Gast Isabel Wimmer. Hallo Isabel.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, uns freut's, dass du da bist. Du wurdest vor kurzem promoviert an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Vielen Dank.
Und deine Doktorarbeit ist erschienen bei Rombach und trägt den Titel Goethe auf der französischen Opernbühne, ein Beitrag zur künstlerischen Goethe-Rezeption im 19. Jahrhundert. Das klingt ja sehr spannend. Wie bist du auf dieses Thema denn gekommen?
Ja, also wie man es vielleicht im Titel schon hört, das vereint Literatur, und zwar deutsche und französische Literatur und Musik. Und diese drei Bereiche gehören alle zu meinen Interessen. Also ich bin aus einem deutsch-französischen Haushalt und ich habe selber an einem musischen Gymnasium gelernt und dann viel gesungen und ich liebe die Oper. Und so kam das dann zustande, aus diesen drei Bereichen.
Und wie kamst du auf Goethe?
Ja, das ist eine lustige Anekdote. Also mein Mann ist Dirigent und ich suchte ein Thema und wollte im 19. Jahrhundert arbeiten, weil mich diese Zeit unglaublich interessiert. Das ist einfach sehr spannend, da passiert so viel. Und dann haben wir halt nach Themen gesucht, die Musik und Literatur vereinen. Und er meinte dann irgendwann, naja, hast du schon mal an die Opern gedacht, die in Frankreich, die es so gibt? Gounods Faust, Werther von Massenet, vielleicht gibt es ja noch mehr. Und dann habe ich gesucht und bin auf unglaublich viel gestoßen. Und dann habe ich gemerkt, dass das noch keiner im Überblick studiert hat, also diese Werke als Gesamtes betrachtet hat. Und so kam das Thema zustande.
Okay, was war dein Ziel praktisch?
Ich wollte in der Arbeit diese Werke, also es fängt ungefähr um 1830 rum an, dass die Rezeption Goethes auch über die Opernbühne in Frankreich passiert. Und es geht bis Ende des 19. Jahrhunderts. Und ich wollte da zeigen, dass Goethe eben über dieses sehr öffentlichkeitswirksame Medium eine unglaubliche Strahlkraft in der französischen Gesellschaft hatte. Und das, wenn man sich nur die Literatur anschaut und eben nicht das Musiktheater, dann sieht man das oft gar nicht. Also als reiner Literaturwissenschaftler denkt man da vielleicht gar nicht daran. Aber die Oper war ein sehr öffentlichkeitswirksames Medium oder eine Gattung und dementsprechend hat die dann sehr großen Einfluss auf die Rezeption Goethes in Frankreich im 19. Jahrhundert.
Ja, interessant. Was fasziniert denn die Leute in Frankreich zu der Zeit an Goethe?
Ja, das ist tatsächlich manchmal, also es ist eine Mischung, muss man sagen. Was sehr interessant ist, ist, dass es in Deutschland kaum Adaptionen von Goethes Texten fürs Musiktheater gab. Und in Frankreich dagegen eben eine ganze Reihe an Werken. Da kann man verschiedene Gründe dafür sehen, also zum Beispiel, dass man in Goethe in Deutschland ein bisschen Angst hatte davor, Goethe sozusagen zu entweihen, den auf auf die Bretter zu bringen und dadurch zu verballhornen, zu verstümmeln. Das sind alles Begriffe, die man auch in der deutschen Presse dann liest, wenn die französischen Opern dann besprechen. Und in Frankreich fängt das eigentlich erstmal langsam an, dass man so eine Faszination für das, ja, fürs Deutsche, für das Schweizerische hat. Alles, was so ein bisschen germanisch, romantisch ist. Und dann kommt eine ganz große Zeit der Faustmode. Gerade so um 1830 rum lesen die alle Faust und da wird ganz viel adaptiert in der Lyrik, im Gesang und dann eben auch im Musiktheater. Und über diese Faustmode kommt man dann zum nächsten Schritt, dass man irgendwie auch noch andere Texte von Goethe vielleicht verwerten könnte als Stoffe für das Musiktheater. Und ja, da muss man vielleicht noch dazu wissen, dass man in Frankreich zu der Zeit unglaublich viele verschiedene Arten des Musiktheaters hatte, also sowohl die hohe Oper, die komische Oper, als auch das kleine, so ja, unterhaltsame Musiktheater. Und man hat dauernd Stoffe gebraucht. Und am Anfang ist es eigentlich eher so, woher kriege ich neue Stoffe, dass das Publikum auch immer wieder was Neues zu sehen bekommt. Und so rutscht dann auch Goethe und auch andere ausländische Literaturen damit hinein. Und später wird es dann vor allem ab Gounods Faust, das wird ein Riesenerfolg, wird das Konzept der Goethe-Oper, könnte man schon fast sagen, eine Art Etikett. Und dann gab es eben immer mehr Nachahmer, ja, sodass wir dann eine ganze Reihe an Goethe-Opern haben. Gounods Faust, Ambroise Thomas, Mignon und dann später Werther von Massenet.
Mhm. Bevor wir jetzt gleich näher darüber sprechen, wie diese einzelnen Adaptationen ausgestaltet sind, wer ist denn das Zielpublikum oder wer hat sich diese Opern oder diese Musiktheaterstücke angeschaut oder angehört?
Mhm. Das ist tatsächlich auch sehr unterschiedlich. Also man, jetzt ganz grob gesagt, das hängt davon ab, in welche Gattung der Text transferiert wurde. Also ob wir vom Opera sprechen, das ist die hohe, die höchste Gattung des französischen Musiktheaters, die edelste, sagen wir mal so. Da haben wir dann natürlich auch die teureren Karten und das war dann vor allem der Adel und das höhere Bürgertum. Dann haben wir den Opéra Comique, der eine Zwischenform ist, da durfte man dann gesprochene Dialoge haben, aber auch Musik, also das war immer so ein Wechselspiel. Sind die Preise schon ein bisschen niedriger, aber das ist auch, spricht immer noch ein ähnliches Publikum an. Mhm. Und dann haben wir diese ganzen kleineren Theater, die in Frankreich damals als Théâtre secondaire auch bezeichnet wurden, die waren nicht vom Staat subventioniert, einen großen Teil des 19. Jahrhunderts zumindest, im Gegensatz zu den zwei, die ich vorher genannt habe. Mhm. Und die haben viel öfter gespielt und haben dann so eine Mischung aus Vaudeville oder Mini-Opera-Comique gespielt oder dann später auch Operetten. Vor allem dann ab Jacques Offenbach hat man dann so eine neue Gattung, die entsteht. Das sind dann teilweise auch Satiren. Aber alle diese Theater haben in gewissen Formen dann auch so Goethe-Texte in Musiktheater verwandelt. Wenn wir jetzt von den großen sprechen, die ich genannt habe, also Gounods Faust habe ich untersucht, die Mignon von Ambroise Thomas, das waren zuerst im Opéra Comique bzw. am Théâtre Lyrique, also im Opéra Comique-Gattung, wobei Gounods Faust dann in die Oper aufsteigt, in den Opéra. Und dann Werther, der kommt dann zu einer Zeit, wo es diese Trennung nicht mehr so ganz gab. Da spricht man dann auch von einer normalen Oper. Ganz am Anfang habe ich ein Singspiel untersucht von Goethe, das zu einem Opera-Comique wurde. Das war dann eher ein ganz lustiger, heiterer Opera-Comique mit nur einem Akt. Also es spricht eine ganze Bandbreite an Publikum an, kann man sagen.
Also es ist wirklich fast so ein Massenphänomen, also wirklich ein signifikantes Thema dann auch in der Oper der damaligen Zeit.
Auf jeden Fall, ja. Also man kann sogar, es gibt immer wieder Forscher, die davon sprechen, dass diese sehr diverse Theaterindustrie im 19. Jahrhundert in Frankreich auch als illusionsstiftende Kunst erst vom Kino dann abgelöst wurde. Also das ist fast so eine Unterhaltungsform ist von der Reichweite her, wie später dann Anfang des 20. Jahrhunderts oder im 20. Jahrhundert das Kino.
Umso mehr interessiert uns jetzt natürlich, wie genau diese Übertragung der Goethe-Texte auf die Bühne erfolgt ist. Was konntest du da beobachten? Was waren da so die grundlegenden Linien?
Also als erstes habe ich immer untersucht, welche Anknüpfungspunkte gibt der Goethe-Text, also der Text Goethes für Musik. Und das war interessant, weil eigentlich alle Texte, die da in Frage kamen, also das war jetzt in dem Fall der Werther, also die Leiden des jungen Werthers, das war ein Singspiel, das heißt Jerry und Bettely, das kennt keiner, aber ist auch von Goethe. Das war Wilhelm Meisters Lehrjahre, der Roman, Faust natürlich. Und dann noch zwei Balladen, die auch zu Opern gemacht wurden. Bei allen den Texten, die ich angeschaut habe, wurde eigentlich Musik in irgendeiner Weise thematisiert. Mhm. Also das war schon mal interessant zu beobachten. Es gab immer irgendwelche Stellen, die vielleicht einen Musiker oder einen Komponisten auch ansprechen. Oder die sogar dann schon, zum Beispiel beim Faust hat man ja Szenen, die explizit sogar bei Goethe schon als mit Musik gekennzeichnet sind. Also da wäre sozusagen Bühnenmusik schon vorgesehen gewesen. Was auch noch interessant war, war ab dem Moment, wo Gounods Faust eingeschlagen hat wie eine Bombe. Das war wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Oper. Eine der erfolgreichsten französischen Opern überhaupt im 19. Jahrhundert. Wird ja bis zum heutigen Tag gespielt. Ab diesem Moment hat man wird Goethe so eine Art, vielleicht Erfolgsgarant wäre zu viel gesagt, aber es wird anziehend für Librettisten und Komponisten. Und die gleichen Librettisten, die den Faust von Gounod gemacht haben, die knüpfen dann direkt an und machen mit einem anderen Komponisten zusammen dann Mignon. Das ist die Oper, die auf Wilhelm Meisters Lehrjahren beruht.
Also es wird wie so eine eigene Sparte praktisch. Mhm.
Genau. Und ja. Tatsächlich, als dann Jules Massenet sein Werther veröffentlicht, da hieß es dann in einer Zeitung, voilà la Trilogie de Goethe est enfin complétée. La Trilogie française de Goethe. Also das hat man
kulturelle
dann
kulturelle Aneignung.
Auch, ja, genau. Also man hat es dann selbst auch so etikettiert irgendwann, das wurde dann auffällig. Die Opernindustrie orientiert sich oft auch an Moden. Also was könnte erfolgsversprechend sein? Weil das war ja ein Business, muss man auch sagen. Also das musste erfolgreich sein, die mussten damit Einnahmen machen. Und dementsprechend hat man dann geschaut, okay, was kommt gerade gut an? Und was ich auch noch interessant fand, es waren oft Texte Goethes, die eher, naja, sagen wir mal, deutsche oder germanische Stoffe behandeln oder in Deutschland spielen, ganz platt gesagt. Also man hat jetzt da nicht Iphigenie auf Tauris, sondern eben Wilhelm Meisters Lehrjahre, Faust, ja, der deutsche Stoff schlechthin, ja, der Dr. Faust. Dann hat man Werther spielt auch irgendwie, also das konnte man immer in so einem oft romantisierten deutschen Setting zeigen. Auch bei diesem kleinen Singspiel ganz am Anfang, was ich erwähnt habe, das haben die so für diese, da gab es so eine Schweiz-Mode im französischen Theater, hat man gerne so Schweizer Stoffe gezeigt und da war Jerry und Bettely halt so ein liebliches Schweizer Singspiel und das hat da ganz gut reingepasst.
Also so eine gewisse Stereotypisierung
gibt es auf jeden
auch
Fall.
Eine Rolle. Ja.
Und wie wurde das adaptiert? Man kann dann auch feststellen, das läuft in vielen Stufen. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, da gibt es nur den Goethe-Text und dann die Oper oder das Libretto, sondern da gibt es viele Stufen der Überlieferungsgeschichte. Also man findet zum Beispiel in Werther von Massenet ein Motiv, nämlich, dass die Charlotte schwört, sie könne niemanden anderen heiraten als Albert. Das ist ein Schwur, der steht so nicht in Goethes Text, aber den gibt es sehr wohl schon in anderen Werther-Adaptationen in Frankreich vorher, in kleinen Theaterstücken oder also das heißt, man merkt da oft nicht unbedingt an, was die sich orientiert haben, die Librettisten, aber das sind Elemente, die sind schon in der französischen Rezeption vorhanden und die schaffen es dann bis in die Oper.
Also da wird teilweise auch so kreativ damit umgegangen mit den Originaltexten.
Ja.
Und wie sieht es mit der mit der musikalischen Komponente aus, ne, die ja neu dazukommt? Was konntest du da beobachten? Mhm. Welchen expressiven Mehrwert bringt die mit hinein in den einzelnen Fällen?
Mhm. Ja, das ist natürlich immer ganz unterschiedlich. Die musikalische Seite ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ich habe die eben auch betrachtet, weil sie natürlich auch die Rezeption dann prägt. Die Texte müssen natürlich extrem viel kürzer gemacht werden, weil alles, was gesungen wird, dauert ja länger. Also die Zeit, die man braucht, um einen Text zu singen, ist deutlich höher, als ihn zu lesen, zum Beispiel. Und dementsprechend wird die reine Textmenge reduziert. Und dann kommen natürlich auch Elemente hinein, die man braucht, um zum Beispiel Arien zu singen. Das heißt, ein Moment, wo der Held innehält oder so. Und Reflexionen anstellt, die sind teilweise im Text vorhanden, dann werden die natürlich besonders gerne benutzt. Also zum Beispiel bei Werther, das ist eigentlich, fragt man sich, wie kann ein Briefroman, wo eigentlich immer nur einer spricht, wie kann das zu einer Oper werden mit mehreren Figuren? Ja, ist einerseits schwierig, da muss vieles erfunden werden. Andererseits auch sehr anziehend, weil Werther natürlich ganz oft über sein Innenleben reflektiert. Also für die Figur von Werther war eigentlich schon wahnsinnig viel Material da. Mhm. Also für Arien und Selbstreflexion und genau. Und das erklärt natürlich dann auch, dass zum Beispiel Charlotte dann in der Oper eine viel größere Rolle hat, als man das vielleicht vermutet, wenn man den Roman liest, weil er ja plötzlich Interaktionspartner braucht. Auf der Bühne, auf den Brettern, und dann ist sie die Ansprechpartnerin. Die Musik bringt natürlich da wahnsinnige Öffnungsmöglichkeiten. Man kann zum Beispiel ganz platt einfach, wenn ein Instrument oder so genannt wird im Text, kann man das plötzlich im Orchester erklingen lassen. Das muss man sich als Leser, müsste man sich das vorstellen. Und sie kann natürlich Gefühle, Emotionen hervorrufen, die natürlich vage sind in gewisser Weise, also schwer auch zu beschreiben, wenn man jetzt das analysiert, und da auch eben eine zusätzliche Komponente hinzubringen, die vielleicht durch die Kürzung des Textes wie entfernt erscheint. Ja.
Du hast ja vorhin auch davon gesprochen, dass in der deutschen Kritik dann von Verballhornungen die Rede war. Ist dir da, was war so der extremste Fall, der dir da untergekommen ist, wo du sagst, oh, da wurde Goethe ja extrem verfremdet?
Ja, sehr häufig hat das was mit der Übersetzung zu tun. Also die französischen Opern, oder damals war es üblich, dass man Opern in, wenn man die exportiert, in der Landessprache aufführt. Heute kennt man das nicht mehr so, man spielt sie in der Originalsprache. Das heißt, die französischen Opern wurden in gewisser Weise rückübersetzt, könnte man sagen. Also wenn man jetzt von Goethe, von den Deutschen aus denkt. Und dann ist das Problem natürlich, der Text war ja auf die Musik zugeschnitten, der französische, und wenn man den natürlich jetzt übersetzt, dann muss er wieder an die Musik angepasst werden.
Ah, okay.
Und da wurde dann oft, naja, man könnte es, also ich würde es als Fehler bezeichnen, jetzt, wenn ich es mal bewerten darf, der Fehler gemacht, dass man versucht hat, zum Beispiel so berühmte Stellen wie Gretchens Lied am Spinnrad in Faust, dass man das dann wieder so übersetzt, dass es zu Goethes Originaltext zurückkommt, aber dieser goethische Originaltext, der passt ja vom Rhythmus jetzt nicht auf die französische Arie unbedingt. Da gab es dann zum Beispiel Sachen, oder Mignons Lied, kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Das wurde dann wieder zurückübersetzt, aber der französische Librettist hatte das an die Handlung der Oper angepasst. Das heißt, da kamen neue Bilder vor, zum Beispiel, dass jetzt irgendwie die Schiffe über den Gardasee fahren, weil das kommt in der französischen Inszenierung vor. Und das wurde aber in der Rückübersetzung gar nicht beachtet, sondern man hat einfach Goethes Text dann da drauf geklebt sozusagen. Und das klingt erstens mal oft komisch, weil dann müssen irgendwelche Silben wiederholt werden, damit es zur Melodie passt und so. Klingt holprig und macht natürlich dann auch diese Verballhornung ist dann fast noch prägnanter, weil man dann den Eindruck hat, ja, was haben denn die damit Goethes Text gemacht? Ja, dabei ist es eigentlich die Rückübersetzung. Und sonst ist natürlich klar, was sehr auf viel Anstoß gebracht hat, waren so Sachen wie die Hochzeit von Wilhelm Meister mit Mignon. Das hat was mit Konventionen zu tun. In Wilhelm Meisters Lehrjahren, da stirbt die Mignon vor Schreck, weil sie sieht, dass Wilhelm Meister mit einer anderen Frau sich gerade trifft. Und da wird dann klar, dass sie eigentlich insgeheim in ihn verliebt war, so was ein bisschen komisch ist. Mignon ist ja eine ganz interessante Figur, eigentlich ein pubertäres Kind. Man weiß nicht genau so, ob Junge oder Mädchen. Das sind alles Facetten, die gehen in der Oper verloren. In der französischen Oper ist es einfach eine junge Frau, die sich in Wilhelm Meister verliebt und am Ende heiraten die nach den Konventionen des Opéra Comique. Da gab es halt immer eine Hochzeit und ein Happy End am Schluss. Und das ist natürlich dann extrem vereinfacht und ein bisschen, man könnte, wenn man böse sein möchte, ein bisschen Kitsch, aber hat halt dann der Konvention der Zielgattung auch entsprochen.
Ja. Also sozusagen dieser Kulturtransfer erzeugt gewisse Dilemmata und auch, vielleicht könnte man sagen, die Anpassung an den Publikumsgeschmack.
Auf jeden Fall. Ja, klar. Wobei jetzt zum Beispiel diese Hochzeit wurde auch sehr stark kritisiert. Das war so in den 1860er Jahren. Da gab es ja gerade zu dieser Zeit auch viele Satiren, zum Beispiel bei Jacques Offenbach über dieses dauernde, über diesen Zwang des Opéra Comique, immer alles in einem Happy End mit Hochzeit enden zu lassen. Also man kommt da zwar schon allmählich davon weg, aber es war trotzdem noch sehr populär, wie es ja oft so ist. Ne? Wenn es besonders kritisiert wird, dann ist es ja auch oft sehr populär und sehr präsent in der Gesellschaft.
Du hast uns auch einen Ausschnitt mitgebracht, damit wir noch ein bisschen einen genaueren Einblick davon bekommen, wie du analysiert hast und was du dir genau angeschaut hast. Was ist das für ein Ausschnitt, den du dabei hast?
Ja, das ist tatsächlich ein rein orchestraler Ausschnitt. Also man hört da jetzt keine Stimmen singen. Aus Werther von Jules Massenet wurde 1892 uraufgeführt und zwar tatsächlich in Wien. Das ist eine Ausnahme, die einzige Oper, die nicht in Frankreich uraufgeführt wurde. Und dieses Motiv, was ich mitgebracht habe, das nennt man, oder hat auch Jules Massenet selbst, Clair de Lune genannt. Das ist also der Mondschein, Mondschein könnte man sagen. Und der erscheint hier zum ersten Mal am Ende des ersten Aktes, wenn Werther und Charlotte zurückkommen vom Ball. Also die waren auf einem Ball und sind sich da näher gekommen. Das entspricht in etwa der Handlung bei Goethe und sie kommen nun in den Garten von Charlotte im Mondschein und spazieren da und das ist dann kurz bevor sie ihr erstes Duett singen. Aber vielleicht hören wir es uns erstmal an.
Gerne. Thank you.
also genau, jetzt hat man gerade dieses gläserne Motiv gehört. Das ist, kann man als ein Erinnerungsmotiv bezeichnen. Das heißt, das kehrt mehrmals in der Oper wieder. Ist ein bisschen verwandt mit dem Prinzip des Leitmotivs bei Wagner, aber ich bezeichne das jetzt erst absichtlich nicht als Leitmotiv, weil man sonst immer an Wagner denkt. Ist ein bisschen was anderes. Und das kehrt zum Beispiel am Ende der Oper wieder, wenn Werther im Sterben liegt und Charlotte ist hier bei ihm. Das ist ein großer Unterschied zum Roman. Mhm. Charlotte ist beim sterbenden Werther, der hat sich gerade versucht umzubringen, lebt aber noch, sonst könnte er nicht mehr singen. Und das ist auch die Oper, die Schönheit der Oper, der singt jetzt noch ungefähr fast 40 Minuten lang Duett. ja, genau. Und so lustig es klingt, ist ein wunderbarer und sehr emotionaler Moment. Und in dem Moment, wo Charlotte beim sterbenden Werther ihm dann ihre Liebe gesteht, wird dieses Motiv wieder erklingen. Und deswegen wird das sehr häufig, und das ist auch ganz richtig, als eine Chiffre, als ein Symbol für die Liebe der beiden gesehen. Und ist auch auf jeden Fall so. Jetzt, was ich besonders interessant fand und warum ich das auch hier mitgebracht habe, die Musik fügt eben etwas hinzu und man kann sie aber auch tatsächlich noch besser oder man kann vielleicht das Vorgehen von den Komponisten und Librettisten noch besser nachvollziehen, wenn man manchmal den Originaltext, an dem die sich in dem Fall sehr eng gehalten haben, kennt. Nämlich Mondschein spielt auch bei Goethe eine sehr große Rolle in Werthers Leiden. Und das ist recht interessant, nämlich dieser Mondschein wird unter anderem in einem Brief am Anfang des Romans, relativ am Anfang des Romans erwähnt, wenn die Charlotte erzählt von ihrer Mutter, die gestorben ist, und immer wenn sie den Mond betrachtet, überkommt sie das Gefühl von Tod, sagt sie da, und von Zukunft. Also von Tod und von Zukunft. Wenn ich das so paraphrasieren kann, also im Grunde auch die Frage nach, was kommt nach dem Tod. Und der Mond erscheint dann im Laufe des Romans immer wieder, häufig, wenn es gerade so um Tod und Leiden geht, aber auch um den Gedanken, was kommt nach dem Tod. Und in Werthers Abschiedsbrief, also wir sind immer noch im Roman, ist es dann so, er erinnert sich an einen Kuss, den er der Charlotte gegeben hat, im Taumel der Emotionen, als er ihr Ossian vorgelesen hat. Und im Abschiedsbrief erinnert er sich an diesen Kuss und aus diesem Kuss nimmt er die Gewissheit, dass sie ihn liebt. Und aus dieser Gewissheit sagt er dann, ich habe das Zitat hier von Goethe, ich gehe voran, geh zu meinem Vater, er wird mich trösten, bis du kommst. Ich träume nicht, wir werden sein, wir werden uns wiedersehen. Und all das hat er immer auch hier dann mit dem Mond, der präsent ist. Und jetzt ist es interessant, in der Oper könnte man sagen, okay, Werther schreibt gar keinen Abschiedsbrief, der Kuss wurde irgendwie verlegt, nämlich in die letzte Szene, während er schon im Sterben liegt. Aber interessant, auch hier Massenet hat nämlich das Bühnenbild hier auch selbst mitgestaltet, hat das ganz genau beschrieben im sogenannten Livret de Mise en Scène. Er wollte ganz klar, dass das Mondlicht auf den sterbenden Werther strahlt. Und in der Szene, also nachdem die Charlotte ihn nun küsst, er liegt im Sterben, haben wir dieses Mondscheinmotiv, was wiederkommt. Und danach, daraufhin, glaubt Werther auch hier an die Liebe von Charlotte, gesteht sie ihm hier. Und dann hat er so eine Vision des Danachs. Also er hört ein Weihnachtslied aus der Ferne in der Oper und nun hat er die Vision von, okay, was kommt nach dem Tod? Das heißt, wir haben eigentlich, auch obwohl die Oper so entfernt erscheint vom Roman, haben wir in beiden Werken ähnlich, also irgendwie ein ähnliches motivisches Vorgehen, und zwar mit der ähnlich, mit der gleichen Chiffre, nur dass es in der Oper mit musikalischen Mitteln versucht wird zu erzeugen und im Roman, naja, sprachlich natürlich, aber auch, dass man eben dieses Symbol des Mondes immer wieder und teilweise sogar direkt zitiert in Erinnerung. Ja, das fand ich sehr interessant, dass man eben hier mit verschiedenen Mitteln doch ähnlich agiert.
Also es gibt sehr umfassende Verflechtungen zwischen Text, Musik, Schauspiel und den audiovisuellen Elementen der Inszenierung. Und insofern ist das ein sehr komplexes Zusammenspiel ganz unterschiedlicher Elemente. Wen das noch eingehender interessiert, der darf sich Goethe auf der französischen Opernbühne gerne anschaffen oder ausleihen. Ja, vielen Dank, Isabel, dass du uns mitgenommen hast auf diesen Grenzgang zwischen Kulturtransfer und Kulturindustrie des 19. Jahrhunderts. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder bei Fabulari, dem Wissenschaftspodcast für Literatur und Film in der Romagna.